Dritter Akt. Ich bin hier die glücklichste Unglückliche. Ingeborg Hoffmann, Ende. Und unter all dem Plunder habe ich plötzlich auch unserer Liebe schönen Traum gesehen. Sein Gold war blind, er war zerbrochen, aber er war es doch und war noch immer schön. Michael Ende, Trödelmark der Träume. Atempause nach Wechsel des Bühnenbildes, Genzano di Roma, 1971 bis 1985. Kapitel 21. Wir hätten zusammen hier sitzen sollen. Jedes Mal, wenn er vor einem Café an einem jener Plätze saß, um den das italienische Leben tänzelte, wippte, gluckste und gurgelte, hupte, zischte und gellte, durchzuckte Michael dieser Gedanke. Gefolgt von: Wir werden niemals zusammen hier sitzen. Und: Wir haben es nie getan. An dem wackligen Tisch vor dem Café Nationale, im Schatten, den der Kirchturm von Genzano in die Mittagssonne schnitt, bäumte der Gedanke sich regelrecht auf und machte es schwer, sich auf anderes zu konzentrieren. Ihm gegenüber saß Ingeborg, aus deren Espressotasse ein nahezu betäubender Duft waberte, und unter dem Tisch lag Ali Baba, ihr gefleckter Mischlingsrüde, der in der Spätsommerwärme sein Jagdhundeblut vergaß und seinen Kopf auf Michaels Schuh bettete. In Italien, schien es, wurden selbst Hunde zu Bummlern, Flaneuren, die den lieben Gott einen guten Mann sein ließen. Vielleicht war der liebe Gott ein guter Mann in Genzano di Roma. Der kleine Ort, keine Stunde von dem gigantischen Komposthaufen Rom entfernt, lag gebettet in die Albaner Berge, in einer Art Gürtel um die weite Taille der Hauptstadt. Der Gürtel trug den Namen Castelli Romani, weil all diese Bergkuppen mit einst bewährten Burgtürmen aus Märchen gespickt waren, wie Rehrücken mit Speckstreifen. Genzano selbst war nicht auf einem Berg errichtet worden, sondern auf einem Vulkan, zog sich als Mäanderband aus gelb, weiß und rosa verputzten Häusern an der Kante des Kraters entlang. Der Vulkan war erloschen, in seiner Kratertiefe lauerte ein See, der dunkel glitzerte und sich selbst bei Sonneneinfall nicht aufhellte. Trat man unvorbereitet an den Rand, unter dem sich der Blick in jene Tiefe auftat, so wurde der See zum Spiegel und warf das eigene Bild in einer Schärfe zurück, vor der mancher umkehrte und floh. Blieb man stehen, wartete man lange genug, enthüllte der See zuweilen eine Ahnung seiner Geheimnisse, die Umrisse zweier gigantischer Schiffe, deren physische Wirklichkeit längst nicht mehr dort unten ruhte, sondern gehoben worden und alsdann bei einem Bombenangriff verbrannt war. Sie waren von Kaiser Caligula erbaut, zu schwimmenden Tempeln, Orten der Weihe gestaltet und Diana, der Herrin des Mondes, gewidmet worden, die der Weltbeherrscher in tiefer Demut verehrte. Als man ihn im Gewölbe seines Theaters ermordet und als Wahnsinnigen aus der Geschichte gestrichen hatte, mussten auch seine Schiffe aus der sichtbaren Sphäre der Welt verschwinden. Ihr Schicksal und ihr Gedächtnis lagen für immer in dem See gefangen, der einst kaum groß genug gewesen war, sie zu fassen. Die steilen Flanken des Kraters hinauf erstreckten sich Wälder aus Kastanien, wilden Ölbäumen und heiligen Eichen, in denen Diana, die göttliche Jägerin, hauste. Nymphen verwandelten sich in Quellen und wachten über den Schlaf schöner Jünglinge, und in Neumondnächten tanzten nackte Hexen um die Vulva der Erde, die ihnen Fruchtbarkeit versprach.